Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Literatur und Sport, das gehört zusammen. Na klar, unbedingt. Einen neuen Beweis dafür haben die Nürnberger Fußballfans am letzten Wochenende geliefert. Die haben ein Spruchband hochgehalten mit einer Botschaft für den neuen Literaturnobelpreisträger Peter Handke. Der Botschaft: Handke, du weißt ja nicht mal die Aufstellung vom 27.01.1968. Und das war eine doppelte Anspielung der Fans auf ein Gedicht von Peter Handke mit dem Titel Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27.01.1968. Und in diesem Gedicht steckt tatsächlich ein Fehler. Und es war eine Anspielung auf die Kritik an Peter Handke wegen seiner Haltung im Jugoslawienkrieg. Also Sie sehen, Literatur und Sport gehören zusammen und deshalb machen wir jetzt hier eine Sport- und Bücherstunde. Der Autor Ronald Reng, der hat schon jede Menge Titel geholt. Zweimal Fußballbuch des Jahres, in Großbritannien den British Sports Book of the Year Award, als erster nicht-britischer Autor. Dann viele Male den Titel Beste Sportreportage des Jahres, ein Sachbuchpreis und so weiter und so fort. Ich höre mal auf an der Stelle. Und jetzt hat Ronald Reng ein Buch über Miroslav Klose geschrieben. Miro heißt das Buch einfach nach dem Spitznamen des Fußballers. Und er ist jetzt in Frankfurt für uns im Studio. Seien Sie willkommen. Willkommen, Herr Reng.
Hallo, guten Morgen, Herr Mayer.
Ihre Bücher, das sind jetzt keine klassischen reinen Sportbücher, sondern erzählende Sachbücher, könnte man sagen. Tatsachenromane vielleicht auch. Ihr neues über Miroslav Klose, vielleicht ein Entwicklungsroman. Was würden Sie selbst sagen? Was versuchen Sie mit Ihren Büchern?
Ich würde es als erzählerische Sachbücher bezeichnen. Also für den Titel Roman fehlt die Fiktion in den Büchern. Es sind ja Bücher, die tatsächlich die Wirklichkeit versuchen einzufangen. Deswegen strikte Sachbücher. Aber ich versuche natürlich die Erzählmittel der Literatur, das Erzählerische in diese Bücher reinzubringen. Also indem ich versuche, Szenen nachzumalen, nachzuzeichnen, so wie ich sie recherchiert habe, und das eben nicht in den drögen wissenschaftlichen Stil, den vielleicht die der Sportjournalismus vor 30, 40 Jahren getragen hat, in den zu verfallen.
Ihr neues Buch, das beginnt auch gleich mit einer Szene, wie Miroslav Klose, als er noch lange kein berühmter Fußballer war, sondern Zimmermann, auf einem Dachbalken steht und über die Landschaft seiner Heimat schaut. So eine Szene, Sie haben gerade gesagt, recherchiert, aber Sie müssen sie sich ja auch vorstellen, sich vor Augen führen, also Sie auch erfinden so eine Szene, oder?
Genau, also in dem Fall bin ich sogar nicht selber aufs Dach gestiegen, aber habe dann auch noch mit einem Zimmermannmeister geredet, der mir das alles geschildert hat. Also wir standen unten am Haus, nicht oben auf dem Dach. Ich habe mit Miroslav bei seinem eigenen Haus in München, hat er mir gezeigt, wie so ein Dach konstruiert wird. Und ich habe dann immer wieder nachgefragt, und wie ist das, wieder oben zu stehen? Also ich versuche, mich in die Gedankenwelt, aber auch in die reale Welt des Protagonisten reinzuversetzen. Und das ist ein Stil, den habe ich ja leider nicht erfunden. Den gab es schon lange vor mir.
Mich aber ins deutsche Sportbuch haben Sie den ganz maßgeblich eingeführt, genau, diesen Stil.
Genau. Also das war mein großes Glück, dass das in Deutschland noch niemand gemacht hat. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, 2002, Der Traumhüter, da ist ja wie bei allen Büchern bei mir der Sport auf gewisse Weise nur ein Vorwand, über das Leben zu erzählen, ne? Über einen spannenden Menschen zu erzählen, wie jetzt Miroslav Klose, damals einen jungen Sportler, den es nach England verschlagen hatte. Und ich lebte damals in England und ich bin eigentlich durch die angelsächsische Literatur angestoßen worden, dass man durchaus auch Sport anders als tröge darstellen kann, dass man da durchaus auch gesellschaftliche Entwicklungen über den Sport erzählen kann. Und da gab es David Remnick, der ist heute noch Chefredakteur des New Yorkers, ist bekannt für seine Obama-Biografie. Der hat aber vorher ein viel tolleres Buch geschrieben, nämlich eine Muhammad Ali-Biografie. Und die fiel mir in die Hände, also Ende der 90er Jahre, Anfang 2000. Und da kam ich drauf, boah, so ein Buch möchte ich auch mal schreiben. Also über den Sport unsere Gesellschaft porträtieren und eben auch Stilmittel der Belletristik, das Erzählerische, in ein Sachbuch einfädeln.
Also Sie bringen da praktisch Literatur und Sport zusammen in Ihren Büchern. Sie haben ein Buch geschrieben über den Torhüter Robert Enke. Das war ein sehr viel gelesenes Buch, auch mehrfach ausgezeichnetes Buch, auch über eben einen Menschen, der sein Leben nicht mehr ausgehalten hat, sein Leben auch mit dem System Leistungssport. Robert Enke hat sich ja 2009 das Leben genommen. Was müssen Sportler eigentlich an sich haben, damit sie über sie schreiben wollen? Machen wir es mal konkret jetzt mit Ihrem neuen Buch. Was hat Sie bei Miroslav Klose gereizt?
Wie die meisten Schreiber interessiert mich die besondere, die fast einmalige Geschichte. Und wenn wir jetzt den Fall Miroslav Klose nehmen, der Junge kam mit 10 Jahren aus Polen nach Deutschland, sprach kein Wort Deutsch. Und da fängt es schon mal an, wie ist das? Man wird plötzlich in ein fremdes Land hineingeworfen. Wie verteidigt man sich da? Wie setzt man sich da durch? Wie passt man sich an? Wie kommt man zurecht? Und dann hat er, was es wirklich nicht mehr gibt heutzutage, er hat ein ganz normales Dorfleben in der Pfalz, in der Provinz geführt. Er hat mit seinen Freunden im Amateurfußballverein Fußball gespielt und hat als Zimmermann gearbeitet. Ist um 5 Uhr morgens aufgestanden, hat bis 16 Uhr auf den Dächern über die Pfalz geblickt und Hausdächer gebaut und nebenbei Amateurfußball gespielt. Und 3 Jahre später plötzlich war dieser Junge in der Nationalmannschaft. Das ist eine einmalige Fußballkarriere. Und da war die große Frage, wie war das möglich, dass so ein Junge, ein Zimmermann, dann plötzlich Weltmeister wird, der erfolgreichste Torschütze aller Weltmeisterschaften wird? Das war in dem Fall wirklich tatsächlich eine fußballspezifische große Frage. Wie war diese einmalige Biografie möglich?
Jetzt war ja Miroslav Klose, so wie ich ihn vor Augen habe, unter den zurückhaltenden Fußballern, was Interviews angeht, nochmal besonders zurückhaltend und wortkarg, schweigsam. Jetzt schreibt Ihr Verlag zu dem Buch, das sei die offizielle Biografie, und schreibt auch, das Buch wäre in enger Kooperation von Ihnen und Miroslav Klose entstanden. Wie groß ist denn sein Anteil an diesem Buch?
Wie bei jedem Sachbuch, bei jeder Biografie ist der Anteil des Protagonisten wahrscheinlich höher als der des Autors. Also der Autor muss es natürlich in eine spannende Geschichte übertragen, aber erstmal brauche ich jemanden, der mir erzählt. Und Sie haben es wunderbar gerade beschrieben, Miroslav Klose hat eine Kunst draus gemacht, in Interviews nett zu sein, lustig zu sein, aber nichts zu sagen. Und das war dann für mich auch die große spannende Frage, was steckt denn da hinter der oberflächlichen Nettigkeit von ihm? Vielleicht gar nichts oder doch viele interessante Gedanken. Und das war wirklich eine Wundertüte. Ich habe aber schon beim ersten Treffen mit ihm gemerkt, zum einen, ja, er hat Lust auf so eine Biografie, er hat auch Lust, sich wirklich zu öffnen. Und er hat mir gleich erzählt, ich weiß ja, ich wirke in den Interviews immer kalt auf die Leute. Ich habe da große Probleme, sozusagen über diesen inneren Widerstand hinwegzukommen, indem ich meine Gefühle mitteile. Aber ich möchte das auch gerade deswegen in der Biografie mal probieren, mich selbst so darzustellen, wie ich mich fühle, wie ich bin. Und so haben wir angefangen. Und ja, für viele Fußballfans sind wahrscheinlich so Fußballdetails in dem Buch am spannendsten. Wie war seine Zusammenarbeit mit Joachim Löw, Louis van Gaal? Für mich eben war eher das Tollste so ganz alltägliche Erfahrung, die man nie erwartet hätte. Also wie er mir beschrieben hat als junger Mann, wie er mit seinem Freund und dessen Vater, der Jäger war, nachts auf dem Hochsitz saß und auf Wildschweine gewartet hat und dieses Warten und in dieser absoluten Stille des Waldes und dann ein Knacken und sie denken, kommt jetzt das Wildschwein, und der Jäger wusste es, nein, die kommen doch nicht, und plötzlich waren sie da. Oder sein Interesse für Medizin, dass er bei der Nationalmannschaft gerne neben dem Arzt gesessen hat und zugeguckt hat, wie der Spritzen gesetzt hat, weil ihn diese Spritzentechnik fasziniert hat. Wie macht er das, dass der durch den Muskel durchsticht und zur wunden Stelle kommt, ohne den Muskel zu verletzen? Und das waren viele kleine Charakteristiken, die Miroslav Klose ausgemacht haben, die ihn besonders machen, die mich fasziniert haben.
Und offenbar hat er Ihnen viel erzählt, wenn ich auf den Umfang des Buches schaue. 450 Seiten, das ist für eine Sportlerbiografie ein stolzer Umfang. Das Buch Miroslav Kloses Biografie im Piper Verlag ist das erschienen, geschrieben von Ronald Renk. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Mayer.
Jetzt schauen wir mal auf eine andere Seite des Sports, auf den man selbst treibt, nicht als Leistungssportler, sondern so als Normalsterblicher, beim Joggen, fürs Fitbleiben, zum Abnehmen oder auch zum Vergessen von bohrenden Fragen, zum endlich wieder schlafen können, denn das treibt die Hauptfigur an im neuen Roman von Isabel Bogdan. Laufen heißt dieses Buch. Seien Sie willkommen, Frau Bogdan.
Ja, guten Morgen.
Sie hatten ja mit Ihrem ersten Roman Der Pfau einen Riesenerfolg. Ein sehr komisches, spannendes Buch war das über einen Pfau, der tatsächlich dieser Vogel, der immer durchdreht, wenn er was Blaues sieht und deshalb zum Beispiel blaue Autos angreift. Ihr neuer Roman ist jetzt ganz anders vom Thema her, vom Stil, von der Stimmung her. Wie ist denn das Laufen in dieses neue Buch gekommen?
Das Laufen war tatsächlich das, was zuerst da war für dieses neue Buch. Ich habe vor vielen Jahren auch schon vorm V schon mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die auch Laufen hieß und in der auch eine Frau lief und der ganze Text auch lief. Also der Text ist sehr schnell, sehr rhythmisch, der hat viele Kommas und wenig Punkte und ist vor allem am Anfang ein bisschen atemlos. Und das war eigentlich zuerst da. Und dann kam dazu, dass diese Läuferin auch was Fürchterliches zu verarbeiten hat.
Wenn Sie sagen, atemloser Rhythmus, also ein Buch quasi im Rhythmus des Laufens, könnten wir da mal eine kurze Probe hören, nur ein paar Sätze, um mal zu hören, wie das klingt?
Ja, ich lese mal ein Stück. Laufen ist super, so schön stumpf. Man muss gar nicht denken. Ich kann sowieso nur über das Laufen nachdenken und über meinen Körper und gar nicht über den ganzen anderen Mist, weil das alles viel zu anstrengend ist. Ich laufe mir die Grübelei weg. Andere Leute laufen angeblich, weil sie dabei gut nachdenken können. Ich kann an gar nichts anderes denken als an meinen Körper, ob er funktioniert, wie er funktioniert, wie das Laufen sich anfühlt, ob ich noch kann und wenn ja, wie weit und ob mir gerade etwas wehtut oder was am meisten wehtut, als wüsste ich nicht, was am meisten wehtut. Aber beim Laufen tut endlich der Körper weh.
Also ein Roman im Rhythmus des Laufens. Ihre Hauptfigur, die muss ja am Anfang das Laufen erstmal wieder lernen. Die quält sich da ordentlich. Meine Beine sind wie Sandsäcke, sagt sie. Ich habe Beton an den Beinen. Ist ihr Gefühl am Anfang. Aber im Lauf des Buches wird ihr auch das Laufen immer leichter und selbstverständlicher. Haben Sie das auch versucht, in den Rhythmus des Romans übertragen, diese Veränderung des Laufens?
Ja, absolut. Also sie läuft ja, man bleibt die ganze Zeit in ihrem Kopf drin. Also es wirkt vielleicht erstmal wie ein einziger langer Lauf. Aber man merkt dann beim Lesen schon, dass zwischendurch Zeit vergeht und dass sie im Laufe des Romans eigentlich ein Jahr lang immer wieder läuft. Und sie wird in diesem Jahr fitter und es geht ihr auch psychisch besser. Und das spiegelt sich auch im Rhythmus. Also am Ende ist es dann nicht mehr ganz so atemlos. Und sie bleibt auch ein bisschen länger bei einem Gedanken. Sie ist auch nicht mehr so sehr mit dem Funktionieren ihres Körpers beschäftigt wie am Anfang, weil sie einfach fitter wird und auch so ein bisschen wieder ins Leben zurückfindet.
Das ist ja ein ungewöhnliches Projekt, bei einem Roman so stark beim Sound anzusetzen und bei einer Bewegungsform eben anzusetzen. Was hat denn Ihr Verlag gesagt, als Sie mit dem Projekt ankamen?
Die haben, glaube ich, einmal kurz geschluckt, weil es eben so anders ist als der erste Roman. Aber dann haben sie mich da auch darin unterstützt und fanden die Idee auch gut. Mhm. Ich habe auch gar nicht daran gezweifelt, dass das eine gute Idee ist, was völlig anderes zu machen.
Und Sie haben das ganze Buch hindurch nicht gezweifelt oder kam Ihnen auch mal unterwegs dann, war das wirklich eine gute Idee, der Gedanke?
Ich habe schon so ein bisschen gezweifelt, ob das Thema nicht zu groß für mich ist, ob ich das schaffen kann, das irgendwie angemessen zu bearbeiten. Aber ich habe nicht dran gezweifelt, dass die Grundidee eine gute ist.
Das Thema, das ist ja der schwere Verlust ihrer Hauptfigur, dieser Frau, der Partner, mit dem sie 10 Jahre zusammen war, der hat sich das Leben genommen. Er hat offenbar an einer sehr schweren Depression gelitten und sie muss jetzt damit leben lernen, einmal, dass er nicht mehr da ist, auch mit der Frage leben lernen, ob sie nicht mehr hätte tun können, tun müssen, um ihn vielleicht ja, zu retten, davon abzuhalten oder ihn wenigstens zu zwingen, zum Arzt zu gehen. Hilft ihr denn das Laufen dabei, damit zurechtzukommen?
Das Laufen hilft ihr, einfach dadurch, dass das, glaube ich, so was Meditatives hat und so was sehr Rhythmisches und man sehr bei sich ist beim Laufen. Sie hat aber auch noch eine beste Freundin, Rieke, die alles richtig macht. Sie hat dann eine Zeit lang eine Therapeutin, die auch ganz toll ist. Und sie beruflich ist sie Orchestermusikerin und spielt noch in einem Streichquartett, wo sie sich sehr aufgehoben fühlt, sowohl in dem Quartett als auch im Orchester. Also sie hat so verschiedene Aspekte in ihrem Leben, die ihr helfen.
Und wenn Sie sagen, sie hat eine Freundin, die alles richtig macht, was heißt das, alles richtig machen in einer Freundschaft, wenn man jemanden zum Freund, zur Freundin hat, die mit so einem schweren Schlag zu kämpfen hat?
Die ist einfach da und lässt sie trauern. Die nimmt sie in den Arm und hat keine klugen Ratschläge. Außer manchmal, wenn sie zum Beispiel sagt, geh mal wieder laufen. Und im Zweifelsfall haut die einfach einen richtig blöden Spruch raus, weil sie weiß, dass sie den gleichen Humor haben. Aber sie bringt nicht diese klassischen Trostfloskeln von, er ist jetzt in einer besseren Welt und er hätte nicht gewollt, dass du traurig bist und so ein Quatsch, der einem überhaupt nicht weiterhilft, sondern die ist einfach da und die ist auch lange immer wieder für sie da. Es ist ja oft so, dass Trauernde so ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate lang gefragt werden, wie geht's dir denn? Und dann hört das auf, dann fragt irgendwann keiner mehr. Aber nach einem Suizid, da ist man auch nach einem Jahr oder nach zwei Jahren noch nicht fertig damit.
Und das Laufen, steht das für Ihre Hauptfigur, steht das auch wieder dafür, ja, wieder so eine Verbindung zum eigenen Körper aufzunehmen, wieder zu fühlen, dass man tatsächlich da ist, dass man wirklich da ist, weil man den eigenen Körper eben durchs Laufen wieder fühlt?
Ja, und auch weil man ihn wieder aktiviert sozusagen. Ich glaube, dass Trauer immer körperliche Arbeit ist. Und das ist eine Arbeit, die nach innen reingeht. Also so wahrscheinlich jede sehr starke Emotion macht irgendwas mit dem Körper. Und darauf hat man wenig Einfluss. Und das tut da im Körper wahrscheinlich nichts Gutes. Und diese Emotionen nach draußen zu bringen und sich sozusagen abzureagieren und auszupowern und diese Gefühle irgendwie loszuwerden oder auszuschwitzen, das kann, glaube ich, ganz hilfreich sein. Es ist natürlich kein Heilmittel, wenn man sowas Furchtbares zu verarbeiten hat. Oder verarbeiten ist auch schon irgendwie ein falsches Wort. Aber man muss irgendwie einen Umgang damit finden. Und ich glaube, dass körperliche Betätigung da helfen kann.
Jetzt haben Sie diesen Laufen-Roman geschrieben. Lesen Sie selbst eigentlich Bücher, in denen Bewegung, Sport eine wichtige Rolle spielt? Oder Bücher über Sportler? Wir haben ja gerade über ein Miroslav Klose-Buch hier gesprochen.
Nicht wirklich. Ich fand das Laufbuch von Murakami unerträglich eitel. Das habe ich nach der Hälfte weggeschmissen. Und ich habe mit großer Begeisterung das Buch von Thomas Plätzinger über den Basketballverein Alba Berlin gelesen. Ich habe gerade den Titel, irgendwas mit Gentleman.
Wir leben am Abgrund,
Gentleman. Wir leben am Abgrund, Gentleman.
Ja, genau.
Basketball interessiert mich überhaupt nicht und ich habe dieses Buch begeistert gelesen.
Aber
das war eher ein Zufall.
Frau Bogdan, dann sind Sie doppelt richtig in dieser Sendung, denn wir werden das neue Buch von Thomas Plätzinger, auch ein Basketballbuch, The Great Nowitzki, das außergewöhnliche Leben eben von Dirk Nowitzki, gleich vorstellen in dieser Sendung.
Ja, das passt ja.
Bleiben Sie mal noch bei uns. Wir haben gesprochen über Ihren neuen Roman Laufen im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Vielen Dank, Frau Bogdan.
Ja, ich danke auch.
Jetzt haben wir hier eine weitere sportlich-literarische Übung mit Florian Werner, dem Großmeister aller Lesedisziplinen. Der liest jetzt ein Konzeptalbum für uns. Ein Album von einem der größten und berühmtesten und am meisten von sich selbst überzeugten Sportler aller Zeiten, Muhammad Ali. Der hat schon 1964 sein erstes Musikalbum aufgenommen und in aller Bescheidenheit genannt »I am the greatest«. 12 Jahre später gab es dann sein zweites musikalisches Großwerk, ein Konzeptalbum für Kinder zum Thema Zahnpflege. Und das hat Florian Werner für uns gelesen. Who knocked the crack in the Liberty Bell? Ali! Ali! Who really gave that bell a smack? Ali! Wer hat der berühmten Freiheitsglocke von Philadelphia einen so harten Schlag versetzt, dass sie einen Riss bekam? Wer hat schon vorher beim amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in entscheidender Rolle mitgekämpft? Klar, kein geringerer als Muhammad Ali, Jahrgang 1942. Sogar bei der Boston Tea Party soll er mitgemischt und höchstpersönlich den verhassten englischen Tee ins Hafenbecken gekippt haben. Destroyed the tea so our country could be free. Dressed up like an Indian, who was he? Fans wie Gegner waren von der rappenden Boxlegende ja schon einiges gewohnt. Aber die verbalen Geschütze, die er hier 1976 auffährt, sind nochmal ein anderes Kaliber. Ali inszeniert sich als eine Art Trickster-Gott. Eine mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattete Figur, wie sie sonst nur in Comics, Mythen oder im Märchen gibt. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Auf der Platte »The Adventures of Ali and His Gang vs. Mr. Tooth Decay« tritt er an, um die gesamte amerikanische Jugend von der Zahnfäule zu erlösen. I have a new battle coming up. When? With who? This is a different kind of battle. And I have to train just as hard. Eat the right kind of food and good healthy exercise won't hurt either. This one's against Mr. Tooth Decay and the terrible, terrible things that brings that nasty Mr. Tooth Decay around. Oh. Alis Gegner, Mr. Tooth Decay und sein Helfershelfer Sugar Cuba,
sind gewissermaßen das amerikanische Pendant zu Karius und Baktus. Windige Gesellen, die es auf den Zahnschmelz der kommenden Generation abgesehen haben. Und die in dieser Version aus den 70ern, wie sollte es anders sein, als Bösewichter mit pseudo-russischem Akzent sprechen.
Then I get to work. With my hammer and my drill, with my chisel and my skill. My deed will be done, cutting through the enamel.
Aber da haben sie die Rechnung ohne den Schwergewichtsweltmeister gemacht. Erst bringt er den Kindern, unterstützt von psychedelischen Soundeffekten, bei, wie man sich mit Zahnseide und Bürste gegen den sowjetisch-kariösen Komplex zur Wehr setzt.
Get your dental floss, 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 floss. Ready. Your toothbrushes, rushes, 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 rushes. Loaded and ready for action.
Dann tritt er in einem tatsächlichen Boxkampf gegen Mr. Tooth Decay an und besiegt den Bösewicht, angeblich Alis härtester Gegner überhaupt, immerhin nach Punkten.
This is the greatest adversary he has yet faced. Tougher than Joe Frazier and tougher than George Foreman.
Hier zeigt sich ein dramaturgischer Zwiespalt der Platte. Einerseits handelt es sich bei Mr. Zahnfäule und seinem Gesellen Zuckerwürfel um allegorische Figuren nach Art eines mittelalterlichen Mysterienspiels. Man kann sie daher bequem zusammenschlagen. Andererseits stellt Karies ein denkbar hausgemachtes Problem dar, das man nicht einfach externalisieren kann. Wer es bekämpfen will, muss sich mit seinen eigenen Ernährungs- und Hygienegewohnheiten herumschlagen. Hinzu kommt, so stimmgewaltig Muhammad Ali hier als Sprecher und Sänger agiert, als Dentalbotschafter stellt er doch eine etwas fragwürdige Besetzung dar. Bereits im Alter von 18 Monaten soll er seiner Mutter versehentlich einen Zahn ausgeschlagen haben. Seine Kontrahenten traten ihm mit gutem Grund stets mit Mundschutz entgegen. Anders gesagt, es gibt wohl kaum eine Sportart, die so schlecht für die Zähne ist wie das Boxen.
The Adventures of Ali and His Gang vs. Mr. Tooth Decay, das sportliche Konzeptalbum zum Thema Zahnpflege.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Autor und Übersetzer Thomas Plätzinger hat den Roman Bestattung eines Hundes geschrieben. Er hat für Verlage gearbeitet, für Literaturagenturen. Er hat Literatur unterrichtet. Aber neben der Literatur hat er noch ein anderes großes Thema, nämlich Basketball. 2011 hat Thomas Plätzinger ein Sachbuch veröffentlicht mit dem Titel Gentlemen, wir leben am Abgrund, eine Saison im deutschen Profibasketball. Und in diesem Jahr gibt es ein neues Thomas Plätzinger Basketballbuch, das heißt The Great Nowitzki, das außergewöhnliche Leben des großen deutschen Sportlers. Und mein Kollege Moritz Behrendt hat dieses Buch gelesen. Wir haben ja schon über sehr verschiedene Sport- und Literatur- und Sportlerbücher gesprochen in dieser Stunde. Was für eine Art Buch ist denn das hier?
Na, auf den ersten Blick ist es eine Biografie. Nowitzki ist auf dem Cover. Es handelt die wichtigsten Stationen in seiner Karriere ab. Die Entdeckung durch seinen Mentor Holger Geschwindner, dramatisch verlorene Endspiele, den Titelgewinn mit den Dallas Mavericks in der NBA 2011, das lang erwartete Karriereende und so weiter und so fort. Das hatten alle schon mal irgendwo gelesen. Aber dieses Buch ist so viel mehr. Für mich ist es große Literatur über Sport und wie man ihn lesen kann. Das liegt zum einen daran, dass Plätzinger einfach grandios schreibt. Ähnlich wie Ronald Reng sind seine Vorbilder eher amerikanische oder englische Schreiber, David Foster Wallace, um einen zu nennen. Und zum anderen liegt es daran, dass Plätzinger für dieses Buch eine bestimmte Methode wählt. Er schlüpft in die Rolle des teilnehmenden Beobachters, fragt sich auch immer wieder, könnte ich das auch schaffen oder vielleicht besser, hätte ich das unter ähnlichen Umständen genauso schaffen können? Und so gelingt es ihm, dass man als Leser eine Beziehung aufbaut zu Nowitzki, aber auch zu den ethischen Fragen des Leistungssports, zu den philosophischen Fragen, wenn man jetzt ein ganz großes Wort wählen will.
Und was Sie gerade sagen, hätte ich das auch schaffen können, was ja auch heißt, was muss ich dafür alles auf mich nehmen, was fordert dieser Sport von einem? Ist das sowas wie die Leitfrage des Buches?
In den Teilen, ja, und das ist eine Frage, die zu ganz vielem anderen führt und vielleicht ähnlich wie bei Ronald Reng über Miroslav Klose stellt er das Besondere hervor. Wie konnte Nowitzki nicht nur ein sehr, sehr, sehr guter Sportler werden, sondern einer, der seine Sportart tatsächlich revolutioniert hat? Nowitzki hat ja nicht nur Würfe erfunden wie den Flamingo Fadeaway, sondern auch mit 2,13 Meter Größe auf Positionen gespielt, auf denen früher immer kleinere Spieler gespielt haben. Inzwischen ist das gang und gäbe. Es gibt also tatsächlich einen Basketball vor und einen Basketball nach Nowitzki. Warum das so ist, die Suche nach der Antwort, die führt Plätzinger immer wieder zu diesem Spezialtraining mit Holger Geschwindner. Das hatte ganz viel mit Routinen zu tun, mit größtmöglicher Konzentration, aber auch mit Mathematik, mit Musik, mit Literatur. Wenn man es auf einen Punkt bringen will, mit der Frage, wie man sich innerhalb der Regeln und Konventionen den größtmöglichen Grad an Freiheit erhalten kann. Sowohl in ganz bestimmten Spielsituationen als auch ganz einfach im Leben.
Weil Sie gerade Musik erwähnen, wir haben ja über einen Roman gerade gesprochen, bei dem das Laufen den Rhythmus vorgibt für die Literatur, für den Roman als Sound der Geschichte. Wie ist denn das hier? Gibt es hier auch einen Sound des Basketballs in dem Buch?
Auf jeden Fall. Das beginnt schon dabei, dass er den Klang des Sports aufgreift, das Quietschen der Schuhe auf dem Hallenboden, den Rhythmus der Basketball-Moves, tak, tadam. Der Vergleich zwischen Basketball und Jazz, der wurde schon häufiger gezogen. Plätzinger erfüllt ihn aber wirklich mit Leben. Hier wie dort gibt es ein Team, das eingespielt sein muss, das sich aufeinander verlassen muss. Und dann führt eine Kleinigkeit dazu, dass alle improvisieren müssen. Okay, beim Basketball können diese Kleinigkeit 2 Meter große Gegenspieler sein. Da hört dann der Vergleich auf. Beim Jazz gibt es die ja nicht so oft. Aber in jedem Fall schafft es Plätzinger durch seinen Stil, seinen Rhythmus und Tempoveränderungen, dass dieses Buch wirklich den Sound des Basketballs verkörpert. Das trifft auch auf die Dialoge zu. Die sind schnell und schlagfertig. Auch wenn der Pressemann der Dallas Mavericks sagt, Dirk spricht nicht, er wirft. Da gibt es dann vielleicht noch eine Parallele zu Miroslav Klose.
Und Sie haben ja gerade beschrieben, wie detailliert das auch in die Feinheiten des Sports reingeht. Zieht das Buch trotzdem auch größere Kreise um Sport und Gesellschaft herum?
Sowohl als auch. Also es ist zum einen sehr nah am Sport, sehr nah an Dirk Nowitzki. Plätzinger begleitet ihn auf Werbetrips, zu Auswärtsspielen, zu Heimspielen, bis in die Kabine, zu seinen Eltern, zu seiner Familie nach Dallas. Er ist wirklich sehr, sehr nah dran, manchmal vielleicht auch zu nah dran. Aber ich habe ja schon angedeutet, er wirft immer diese ganz großen Fragen auf. Was bedeutet es, wenn ein Leistungssportler seine Fähigkeiten langsam verliert? Das kann man jetzt runterbrechen auf Fragen, was bedeutet es, wenn man selbst oder wenn Menschen in seinem Umkreis ihre Fähigkeiten langsam verlieren? Da geht es weit über Fragen des Sports hinaus.
Und Sie haben gerade gesagt, vielleicht geht er auch ein bisschen zu nah ran, Thomas Plätzinger an Dirk Nowitzki. Was heißt das? Verliert er da auch was aus den Augen?
Ja, er gesteht es übrigens auch selbst ein. Er sagt, diese Rolle des teilnehmenden Beobachters hinterlässt blinde Flecken. Das muss man sagen, das ist so. Vieles kann man in Kauf nehmen, also zum Beispiel das Skandälchen als Aufflug, dass Nowitzki offenbar jahrelang mit einer Betrügerin zusammen war. Das gibt dann so eher en passant weiter, aber das stört mich ehrlich gesagt gar nicht. Was ich aber schade finde, ist, dass er Fragen nach der Verknüpfung von Sport und Politik, nach der Bedeutung von Rassismus nur streift. Welche Rolle spielt es, dass Nowitzki als weißer Sportler so erfolgreich ist in einer Sportart, die in den letzten Jahrzehnten so sehr von schwarzen Sportlern dominiert war? Welche Rolle spielt der Umgang mit Rassismus, insbesondere seitdem im Weißen Haus nicht mehr ein bekennender Basketballfan sitzt, sondern dieser andere Typ? Da hätte ich gern mehr gehört und gelesen von diesem wunderbaren Beobachter Thomas Plätzinger.
Der das Buch geschrieben hat, The Great Nowitzki, das außergewöhnliche Leben des großen deutschen Sportlers, im Verlag Kiepenheuer und Witsch ist das Buch von Thomas Plätzinger erschienen. Besten Dank an Moritz Behrendt. Heute erscheint unsere neue Sachbuch-Bestenliste gemeinsam mit dem ZDF und der Zeit. Erstellen wir jeden Monat so eine Liste. René Agiger aus unserer Literaturredaktion ist einer der Juroren und jetzt hier im Studio. Willkommen.
Ja, hallo.
Die Novemberliste, die hat eine Eigenart. Da stehen eine ganze Reihe richtig dicker Wälzer drauf. Also Bücher mit knapp 1000 Seiten oder über 1000 Seiten und an der Spitze 1752 Seiten.
Ja.
Wie kommt das denn? Hatten die Jurorinnen und Juroren jetzt nach der Buchmesse so richtig Zeit zum Lesen?
Ja, also ich glaube, dass da jedenfalls was dran ist. Es hat einerseits so eine Literaturbetriebsseite, das tatsächlich im Oktober oder für den Oktober in der Vorbereitung der Buchmesse ganz, ganz, ganz schnell und sehr gleichzeitig geschaut werden muss, was sind die wichtigsten Bücher. Und kurz danach, wenn diese Hektik abgeebbt ist, dann kann man vielleicht sich auch nochmal die dickeren Wälzer angucken, die ebenfalls seit Oktober zum Teil auf dem Markt sind. Manche erscheinen ein bisschen später. Es hat auch eine Seite für ganz normale Leserinnen und Leser, dass jetzt einfach natürlich die dunklen Tage beginnen und man sich in diese Qualitätssachbücher von 800, 900, 1000 Seiten versenken kann und Tage und Wochen damit zubringen kann.
Ist denn jetzt bei diesen besonders dicken 1000 Seiten Büchern jeweils plausibel, dass die so dick sein müssen?
Ja, also wenn ich jetzt auf diese Liste geschaut habe, dann ist mir aufgefallen, dass tatsächlich so, es sind 3, 4 wirklich immense, so allumfassende Wälzer auf der Liste, die man eigentlich alle jeweils in einem Satz zusammenfassen kann, wenn nicht nur mit einem Etikett. Jürgen Habermas hat auch eine Philosophiegeschichte, ist einfach eine Philosophiegeschichte geschrieben. Es gibt ein dickes Buch von Christine Spohr über die Wendezeit, über das Jahr 89. Es gibt von Jens Biski eine Berlin-Geschichte und auf Platz 1 habe ich hier gerade mitgebracht von einer Historikerin namens Jill Lepore ein Buch, das heißt Diese Wahrheiten, und das ist einfach eine Geschichte der Vereinigten Staaten. Genau, also man könnte es, wenn man wollte, einfach damit bewenden lassen, einfach zu sagen, das ist gewissermaßen das Genre Berlin-Geschichte, USA-Geschichte und so weiter.
Das heißt, das sind alles Themen, wo auch schon wahnsinnig viel veröffentlicht worden ist und wo man, um da noch mitzuhalten, auch noch mal alles zusammentragen muss vielleicht zu diesem Thema?
Genau, ganz genau. Also und mehr. Also man muss natürlich auch noch was Neues damit machen. Und das geschieht mit diesen Büchern und deswegen sind sie zu Recht auf der Liste. Ich versuche das mal zu illustrieren anhand zwei oder drei dieser Bücher. Christine Spohr, das ist übrigens alle diese Autoren, abgesehen von Habermas, alle, die ich genannt habe, die sind so auf dem Zenit ihrer Schaffenskraft zwischen Mitte 40, Mitte 50, ist auch ganz interessant, nochmal dieses alles zusammentragen zu versuchen und alles zu erzählen zu versuchen. Dieses Wendezeitbuch von Christine Spohr, das ist eine Politikwissenschaftlerin, die vergleichsweise konventionell, vor allem anhand der handelnden Personen von damals in der Weltpolitik, Gorbatschow, Bush, Helmut Kohl, Mitterrand und anderen, versucht zu erzählen, wie auf eine friedliche Weise die weltpolitischen Knöpfe gedrückt wurden, Schalter umgelegt wurden, um diese Wende zu organisieren. Und auf der anderen Seite ist zentrales Ereignis in China, Platz des himmlischen Friedens und die Unterdrückung der Proteste damals. Ganz anders als konventionell ist diese USA-Geschichte von Jill Lepore. Die geht einerseits aus von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung »We hold these truths« self-evident, also wir halten folgende Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geboren sind und so weiter. Und dann gibt es ein wahnsinnig, ein andauerndes Feuerwerk von Konfliktlinien, die da erzählt werden. Eigentlich von Beginn der Besiedlung des Kontinents, 15. Jahrhundert. Und ja, also das sind Konfliktlinien, die sich drehen um Schwarze und Weiße, um Reiche und Arme, um Indigene und Zugewanderte und so weiter und so weiter. Und wenn man da Kapitel um Kapitel, Epoche um Epoche sieht, wie da unterschiedlichste Kräfte nicht nur immer in einer Konfrontation, sondern in mehreren gleichzeitig gegeneinander kämpfen und Ideen gegen Materielles kämpft, dann ist total offensichtlich irgendwann, wie sehr, in welchem Ausmaß gespalten dieses Land heute ist, und man wundert sich weniger. Und eines der letzten Kapitel bei ihr heißt auch Amerika aus den Fugen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass was Tröstliches hat, aber es fördert das Verständnis tatsächlich. Mhm.
Der Monat der dicken Bücher auf unserer Sachbuchbestenliste, heute neu herausgekommen, die Liste von Deutschlandfunk Kultur, ZDF und Zeit, hier in Auszügen vorgestellt von René Agiga. Besten Dank dafür.